Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Özlem Topçu, Politikredakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Die kommt aus Hamburg und von dort sind Sie uns zugeschaltet, Frau Topçu. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Schön, bei Ihnen zu sein.
Ja, schön, dass wir uns sozusagen digital über die Distanz hören können. Sie sind ja zugeschaltet aus dem Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks. Ist es denn da auch so menschenleer wie überall gerade?
Ja, total. Also Sie haben hier leere Flure bei Ihren Kollegen, aber es ist ansonsten sehr vorbildhaft, also mit Desinfektion am Arbeitsplatz und so einem Hütchen, was man sich hier aufs Mikrofon macht und so weiter. Also
vorbildlich,
voll ausgestattet.
Aber ich hätte nichts anderes erwartet von den lieben Kollegen beim NDR. Wunderbar. Also auch hier wäre es jetzt normalerweise so, hier in Berlin im Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur, dass da so 20 bis 30 Leute im Newsroom sind. Jetzt sind es vielleicht zwei, manchmal mal drei. Das ist ja eine Realität, die wir fast alle kennen. Und einen schönen guten Tag an alle, die uns gerade zuhören, möglicherweise im Homeoffice, wenn wir hier gemeinsam auf die Themen dieses Tages schauen. Das Recht auf Homeoffice, das seit heute gilt, darüber werden wir unter anderem sprechen an diesem 27. Januar, der übrigens auch der erste Jahrestag dieses Spuks hierzulande ist. Vor genau einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall. Heute, vor einem Jahr, schien die Welt noch in Ordnung. Und dann kam das.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann aus Landsberg am Lech habe sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt und werde in München behandelt. Seitens der Bundesregierung
der erste festgestellte Corona-Infektionsfall in Deutschland am Abend des 27. Januar wurde es bekannt. Das war der Tagesschau-Aufmacher vom Tag danach. Frau Topçu, was für ein Jahr, wenn man jetzt so zurückguckt. Ich glaube, das geht heute vielen durch den Kopf. Ein Jahr, auf das Sie gerne verzichtet hätten?
Ja, schon. Also ich meine, ich erinnere mich jetzt nicht explizit an die Nachricht in der Tagesschau, aber man hat so gehört, Ende Dezember in China, da ist was, aber es war irgendwie noch so weit weg. Und als dieser erste Fall in Bayern auftrat, war es immer noch irgendwie weit weg und nicht so richtig greifbar und man wusste nicht, wie verbreitet sich das, wie schlimm ist es eigentlich wirklich. Es war so unsichtbar.
Und es hat sich ja irgendwie immer so scheibchenweise auch ausgedehnt, auch die Bedeutung dessen. Also ich glaube, wahrscheinlich kann man heute wunderbar sich selbst befragen oder auch andere finden mit Fehleinschätzungen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich selbst auch öffentlich moderiert habe, ob man denn wirklich wegen einer etwas stärkeren Grippe jetzt die Volkswirtschaft vor die Wand fahren muss. ich glaube, da sind wir alle und viele schlauer geworden im Laufe des Jahres.
Absolut. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass man genau vor einem Jahr noch so gut wie überhaupt gar nichts wusste und jetzt sind wir alle so halbe Corona-Profis, muss man wirklich sagen, was für ein Jahr. Und also ich persönlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe damals schon geahnt, was da auf uns alle zukommt.
Die Frage ist ja so ein bisschen, nach einem Jahr lohnt sich ja auch immer mal der Blick zurück und der Ausblick, die Frage, was bleibt, was könnte und sollte sogar bleiben und was müssen wir ganz schnell wieder zurückdrehen. Gibt es da irgendwo positive Punkte, die Sie auch sehen, irgendwelche Entwicklungen, wo Sie sagen, daraus haben wir was gelernt und das nimmt man auch in die Zeit nach der Pandemie mit?
Ja, also für mich persönlich, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich finde, das Halten von Distanz gefällt mir gar nicht so schlecht. Und nicht eben die Hand geben zu müssen in jeder Situation, dass das nicht gleich als unhöflich gewertet wird, finde ich auch nicht so schlecht, weil es steht so ein bisschen dafür, auch den anderen zu schützen. Mhm. Also dieser Schutz der anderen und unter einem eigenen Verzicht zu etwas. So ein Gedanke, der mir eigentlich so ganz gut gefällt.
Ja, das ist interessant. Mir würde es an der Stelle gerade andersrum gehen, dass ich da ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir uns an die Distanz so sehr gewöhnen. Also das, was eben auch das Menschliche ausmacht, das enge Beisammenstehen. Ich bin gestern ganz lange auf YouTube hängen geblieben und habe mir so Konzertsituationen, Rockkonzerte, Livekonzerte angeguckt. Ich habe gedacht, was für ein Wahnsinn, wie eng Menschen da beieinander standen.
Man kann es sich nicht mehr vorstellen.
Genau, aber hab eine Sehnsucht dabei verspürt und habe so ein bisschen die Sorge, dass das auch der kulturelle Schaden sein könnte, den wir da leiden, dauerhaft.
Ja, möglich. Es hat Vor- und Nachteile, aber man hat ja damals noch so gedacht oder vor einigen Jahren, wenn man so in asiatische Länder geschaut hat und immer mit Befremden geschaut hat, wie die Menschen dort immer Masken getragen haben, ne? Das machen die ja auch nicht aus Spaß, sondern um halt die anderen auch zu schützen. Nicht nur sich selber natürlich, aber auch die anderen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich jetzt einigermaßen eingebrannt hat. Mhm. Ja, einigermaßen vielleicht. Ja.
Ich habe eine größere Sorge, und die bezieht sich eigentlich eher auf das Feld der Politik. Bei aller Unterstützung, die ich auch ausspreche für die Maßnahmen, wie wir sie hatten und haben. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, nach einem so lange währenden Ausnahmezustand, der ja fast schon der Normalzustand geworden ist, dass sich Politik und Politikerinnen und Politiker zu sehr daran gewöhnen könnten, an diese neue Machtfülle, und dass wir auch in der Zeit danach vielleicht eine viel geringere Hemmschwelle haben werden, in der Politik mal eben einzugreifen in Freiheiten, in das Leben der Menschen.
Also Sie können mich ja jetzt naiv nennen, aber die Sorge habe ich jetzt eigentlich nicht, weil ich bei uns, bei allen Maßnahmen, die getroffen werden, nicht das Gefühl habe, dass man sich das da einfach macht. Dass sich das die Politiker einfach machen würden. Es ist ja ein Gerangel und ein Ringen um das richtige Austarieren zwischen den Werten, um die es jetzt geht, ne? Also Freiheiten auf der einen Seite, aber auch der Wert, die Gesundheit der Menschen auch zu gewährleisten. Dass das bei uns hier doch schon ein Ringen ist, ja.
Ja, aber ich stelle mir da so einen...
Durchmarsch, es kommt mir nicht so vor.
Nee, das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass es so ein ganz bewusster Akt ist. Aber ich stelle mir dann mal, wir können ja ein bisschen Glaskugel machen, einen Bundeskanzler Markus Söder vor, der sich ja auch sehr gefällt in dieser Ad-hoc-Politik. Und jetzt müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und lassen Sie es dann nur eine reguläre Epidemie sein, nicht gleich die Pandemie, aber irgendetwas. Und wo wir dann diesen Instrumentenkasten aus der Pandemiezeit haben und sagen, naja, dann machen wir doch mal schnell diesen Landkreis dicht, dann schließen wir doch mal Restaurants, dann machen wir doch mal die Schulen zu. Ich glaube, dadurch, dass es einmal in der Welt war und eben auch so funktioniert hat, dass wirklich die Hemmschwelle niedriger sein wird.
Ja, das ist jetzt sehr in die Glaskugel geschaut, aber ich glaube, nicht einmal ein Kanzler Söder kann sich sozusagen über Verfassung und Regelwerke einfach so hinwegsetzen. Also ich sehe diese Hemmschwelle nicht. Natürlich ist da sicher auch sehr viel Strategie jetzt dabei, als der Durchgreifer und der Hardliner in Sachen Gesundheitsschutz zu markieren. Der Mann hat ja auch irgendwo einen Anspruch und ein Ziel im Moment, aber dieses Ziel wird ja nicht immer bleiben. Also wir sind ja dann hoffentlich nicht in einem Dauerwahlkampf.
Dann mache ich nochmal eine Glaskugelfrage. 27. Januar 2022, also in einem Jahr. Worüber sprechen wir dann? Noch immer über Corona?
Ich glaube, ja. Und ich glaube, vielleicht in der Form, dass wir sagen, hoffentlich so und so viel Prozent der Bevölkerung sind geimpft worden und jetzt beschweren sich die noch keinen Impftermin haben. Und alle wollen den Impfstoff.
Okay, gut. Ich merke, Sie sind so ein bisschen pessimistisch sind Sie dann doch, denn ich glaube, die Kanzlerin hat ja in Aussicht gestellt, dass eigentlich bis Ende des Sommers alle geimpft sein werden, die das wollen. Urlaub, verreisen, mal wieder die Sonne sehen. Meine Sehnsucht in diesem tristen Januar ist mittlerweile enorm. Özlem Topçu von der Zeit, wie groß ist Ihr Fernweh?
Wird auch mit jedem Tag größer. Also jeder ist total müde und hat so ein Bedürfnis danach, sich einfach zu erholen.
Wann war Ihre letzte Reise?
Die war allerdings dienstlich letztes Jahr im Oktober, meine ich.
Ja. Mhm, ja.
Das ist so lange her, wirklich.
Ja. Also wenn man überlegt,
kann mich kaum erinnern.
Was so der Standard ist auch an Reisetätigkeit, also gerade wenn man auch dienstliche Reisen mit einbezieht, da sind wir alle ganz schön runtergesetzt.
Absolut.
Aber ja, Eben nicht auf null. Und ich frage das alles auch vor dem Hintergrund der aktuellen Streitfrage, wie sehr muss das Reisen möglicherweise weiter eingeschränkt werden in diesen Corona-Zeiten? Da hat sich der Virologe Christian Drosten recht klar geäußert, gestern in den Tagesthemen.
Die rein wissenschaftliche Antwort ist viel einfacher als die politische. Je mehr wir bremsen, desto wichtiger wird natürlich das, was von außen eingeschleppt wird. Wenn wir sehr viel Infektionstätigkeit im eigenen Land haben, dann macht das bisschen, was von außen kommt, nichts mehr aus. Wenn wir aber schon ein großes Stück dieses Weges gegangen sind, dann muss man natürlich auf das achten, was von außen kommt. Und dann haben wir eben noch jetzt diesen speziellen Eindruck, dass von außen gerade auch diese Mutanten eingeschleppt werden.
Das sagt Christian Drosten, und offenbar hat wohl auch die Kanzlerin Angela Merkel in interner Runde die Frage gestellt, können wir das Reisen nicht verbieten? Kann man das? Soll man das?
Ja, also schwierige Frage. Ich kann total verstehen, wie gesagt, es gibt eine Corona-Müdigkeit, dass Menschen ein Bedürfnis danach haben, wegzufahren, alles hinter sich zu lassen, in der Sonne zu liegen, diese Vorstellung allein. Und sollte es da irgendwelche Möglichkeiten geben, dies auch zu tun, solange man nicht gegen das Gesetz verstößt und sich testen lässt und dann womöglich noch in Quarantäne geht und so weiter. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass touristische Reisen runterzufahren eine zumutbar sind, eine zumutbare Zumutung, eine weitere zumutbare Zumutung sind im Moment. Allein wenn ich das Wort Mutante höre, habe ich so Assoziationen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so im Kopf von Science-Fiction-mäßigen Filmen, von noch gefährlicheren, noch größeren und unbezwingbareren Viren, die uns das Leben dann noch schwieriger machen. Und Reisen ist nun mal, Mobilität ist nun mal eines der Faktoren, die das Infektionsgeschehen begünstigen. Das haben wir ja in diesem Jahr gelernt. Mhm. Natürlich, hinter jeder abgesagten, nicht gemachten Reise kann auch ein individuelles Schicksal stehen. Also man hat irgendwie Eltern in einem anderen Land oder alte Verwandte, keine Ahnung, was vielleicht auch unter touristisches Reisen fällt. Ich weiß nicht, ob man dann an Abstufungen denkt, wenn es private, unumgängliche Gründe gibt, diese Reise eben machen zu können, die aber unter die Kategorie touristisch fallen. Ich weiß nicht, ob es dann wieder Ausnahmeregelungen gibt von Todesfällen, Krankheitsfällen und so weiter. Aber rein touristische Reisen, auf diese jetzt zu verzichten, glaube ich, sollte zumutbar sein.
Ich glaube, das Problem ist, wie an so vielen Stellen, die Frage der Perspektive. Also ich glaube, wenn man einigermaßen glaubhaft vermitteln könnte, das ist jetzt etwas, was für den Februar gilt, vielleicht noch für Anfang März, dann könnten auch viele verzichten. Aber dadurch, dass diese Politik bisher auch immer wieder scheibchenweise gekommen ist, ist da möglicherweise auch die Geduld nicht mehr so da, oder anders gesagt, Menschen neigen natürlich auch dazu, wenn Regeln ja immer mal wieder verändert werden, sich selbst zu interpretieren, was jetzt gerade angemessen ist und was nicht.
Natürlich ist immer wichtig, wenn Politik erklären kann und wenn Politik eine Perspektive bieten kann. Also der Best Case wäre zu sagen, bis dann und dann schränken wir es ein und dann geben wir es wieder frei. Aber es gibt halt Fälle, wo das vielleicht nicht geht, wo man nicht seriös ist, wenn man diese Perspektive gibt. Also wenn man jetzt sagt, wir reißen uns jetzt alle nochmal zusammen und dann feiern wir Weihnachten. Ja, ist
da,
jetzt so,
da war doch so eine Idee, genau. Ja.
Hat nicht so richtig gut geklappt. Ja. Deswegen, also die Formulierung des Ziels, ist das jetzt eine zeitliche oder eher so ein wirkliches Erreichen von etwas? Also nicht zu sagen, bis dann und dann reißen wir uns zusammen, sondern bis wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben. Hm. Vielleicht wäre das etwas in der Kommunikation und in der Erklärung etwas, was eher motiviert zur Akzeptanz beiträgt und die Leute nochmal ja, so eine zweite Luft kriegen lässt.
Ja, so ein bisschen Verbindlichkeit an der Stelle auch. Es gibt Leute wie den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, die das heute schwer kritisieren, überhaupt nur über sowas nachzudenken. Und der sagt, das Entscheidende ist das Impfen. Wir müssen jetzt impfen, impfen, impfen. Und da wird für mich auch das große Missverhältnis im Moment gerade in der deutschen Politik klar. Es wird unglaublich viel gefordert von uns allen individuell, aber die Politik erfüllt gerade, wenn man es mal streng sagt, ihren Teil der Aufgaben bestenfalls ungenügend. 2% der Bevölkerung in Deutschland geimpft, in Großbritannien sind es 10%, also wir haben direkte Vergleichsmaßstäbe.
In Israel sind es 25%.
Ja. Also da kann man auch schon sagen, wie heißt es so unschön in der Politik, macht doch erstmal eure Hausaufgaben.
Naja gut, ja, klar, das kann man auch immer sagen. Also die Politik kann fordern, fordern. Wir können sagen, macht eure Hausaufgaben, Hausaufgaben. Herr Kubicki kann sagen, impfen, impfen, impfen. Es sind ja alles, ich meine, es ist natürlich irgendwo eine total richtig, aber auch eine banale Vorstellung. Wir haben im Moment diesen Impfstoff nicht in der Menge, wie wir ihn bräuchten. Andere sagen wiederum, testen, testen, testen. Ja gut, aber und auch selbst testen, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal so einen Corona-Test gemacht haben.
Ja, einmal,
es wird
ja.
einem ja ein sehr langer Stiel in die Nase und in den Rachen gerammt, wollte ich schon sagen, aber
es ist nicht angenehm.
Sie wissen, was ich meine. Und das dann bei sich selber zu machen und dann auch richtig zu machen. Und dann ist es auch nur eine Momentaufnahme. Vielleicht ist es heute negativ, morgen habe ich eine größere Viruslast, merke es nicht, mache den Test dann aber nicht, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und ich trage den Mist in die Welt hinein, weil ich jetzt unbedingt nach Mallorca muss. Herr Kubicki ist Opposition, er macht das, was sein Job ist, nämlich zu opponieren und es besser zu wissen im Zweifelsfall. Aber wenn man sozusagen in der Regierung sitzt, muss man all diese Dinge miteinander austarieren. Den mangelnden Impfstoff, die Müdigkeit der Bevölkerung, die Einschränkung und weitere Einschränkung von Freiheiten. Das sind keine Lappalien.
Sie haben seit heute ein Recht darauf, Homeoffice. Arbeitgeber müssen es möglich machen, wenn nicht dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen. Das sagt eine Verordnung, die seit heute in Kraft ist. Ein Thema dieses Tages, über das ich spreche, mit der Zeit-Journalistin und Theodor-Wolf-Preisträgerin Özlem Topçu. Das Recht auf Homeoffice, Frau Topçu, das war ja lange ganz oben auf der Wunschliste vieler Gewerkschaften, auch vieler Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Aber ich habe ja den Eindruck, dass das für uns oder für viele von uns ins Umgekehrte gekippt ist. Hölle Homeoffice, wie geht's Ihnen?
Ja, also erstmal finde ich es ja total gut, dass man ganz prinzipiell durch die Pandemie sich das Ansehen von Homeoffice so geändert hat, die Flexibilität zu haben, irgendwie diese Präsenzpflicht am Arbeitsplatz ist ja schon auch recht antiquiert. Also es ist irgendwie so ein modernes Arbeiten und auch mal Distanz zum Arbeitsplatz und so weiter. Soweit die Vorteile. Die Nachteile haben sich also die habe ich vorher auch nicht so gesehen. Ich bin auch noch nicht so lange Mutter. Meine Tochter ist 3 Jahre alt und als im letzten Jahr der Lockdown war, wo wir alle noch so wie so gegen die Wand gefahren, erstmal überhaupt die Situation versuchten zu verstehen, ist mir irgendwie so von einem Moment auf den anderen klar geworden, Homeoffice, Moment mal, wie soll das eigentlich gehen mit Kleinkind zu Hause, das schönerweise noch sehr viel mit mir zu tun haben will. Das ändert sich ja irgendwann, habe ich gehört.
Ja.
Und dann war ja die Zeit, wo dann auch wirklich die Kitas auch keine oder sehr, sehr eingeschränkte Notbetreuung hatten und wo wir alle zu Hause waren. Das ist, also meine persönliche Meinung ist, wer behauptet, mit Kleinkind ginge das alles super, der lügt.
Ja,
der lügt, das geht nicht. Es geht einfach nicht.
Ich glaube
auch
ganz ehrlich, das ist eine Frage der Arbeitsbedingungen, die man vorfindet. Mein Homeoffice ist gleichzeitig auch die Schule für meine beiden Töchter. Und wenn meine Frau dann von der Arbeit nach Hause kommt, dann soll am besten, so denke ich das meistens, zumindest ich glaube, sie erwartet das gar nicht, aber dann soll am besten auch gesaugt sein und das Essen fertig. Da macht dann Homeoffice nicht so viel Spaß. Aber ich glaube auch jenseits, also auch für alle Beteiligten, die vielleicht ganz ruhige Verhältnisse vorfinden zu Hause, diese Frage des Sozialen beim Arbeiten.
Klar.
Ja? Also es ist ja auch, und das ist glaube ich etwas, was ich auch empfinde, auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen und Menschen auch außerhalb dieses Funkhauses, diese Sehnsucht nach Resonanz, die das Digitale
absolut
nicht so ganz erfüllt.
Absolut. Und also wann immer es geht und einrichtbar ist, gehe ich in die Redaktion, weil es tatsächlich diese Flurgespräche, jetzt natürlich auch auf Distanz mit Maske, das ist schon was anderes als ständige Videokonferenzen, wo man diese Kommunikation zwischen den Zeilen, zwischen den Zeilen nicht hat. Man die Gestik und Mimik und die Witze dazwischen und so weiter, das alles nicht hat, das macht schon was mit einem, vor allem in unserer Berufssparte, glaube ich, aber auch in vielen anderen. Das ist schon was anderes. Da gehen viele Dinge verloren. Ich glaube übrigens auch in der Politik, auch in der internationalen Politik, bei Konferenzen, das hört man auch von Leuten, diese Gespräche zwischen den Sitzungen, wo man sich mal begegnet, bilateral, das bringt schon alles sehr viel und das hat man jetzt im Moment alles nicht.
Heute ist der Tag, an dem wir der Opfer des Holocaust gedenken, der 27. Januar, der Tag, an dem 1945 das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Im Bundestag gibt es dazu zur Stunde eine Gedenkstunde. Gesprochen hat bereits die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, und hat sich selbst vor den Abgeordneten, vor den Gästen klar verortet, hat gesagt am Anfang ihrer Rede, ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche. Und dann am Ende.
Verehrte Damen und Herren, ich stehe vor Ihnen als Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Münchnerin, Bayerin, Deutsche, Europäerin, Jüdin, als Mensch. Ich bitte Sie, passen Sie auf unser Land.
Charlotte Knobloch war das heute im Bundestag. Mein Gast in dieser Radiostunde ist die Zeitjournalistin und Autorin Özlem Topçu, Co-Autorin des Buches Wir Neuen Deutschen. Also in gewisser Weise dieser Fragestellung, was gehört wie selbstverständlich zu diesem Land aus anderer Perspektive auch verbunden, Frau Topçu. Es stellt sich heute ja nach wie vor die Frage, wie selbstverständlich ist deutsch-jüdisches Leben hierzulande?
Ich habe gerade wirklich bei den Worten von Frau Knobloch wirklich, also mir stellen sich da die Nackenhaare hoch, muss ich sagen. Es ist nicht so selbstverständlich, wie es eigentlich sein sollte. Und sie klingt sehr sorgenvoll. Die Zahl der antisemitischen Straftaten steigt, auch mit der Corona-Pandemie. Sie steigt vor allem in Bayern, wo die größte jüdische Gemeinde zu Hause ist. War auch gerade zu lesen. Ja, also es sind die richtigen Worte am richtigen Tag. Und es macht mich wirklich persönlich traurig, dass wir in so einer Situation sind, wo wir wieder über Antisemitismus und in Verbindung mit Verschwörungstheorien sprechen müssen.
Also haben Sie da den Eindruck, dass wir da sogar so etwas wie einen Rückschritt erleben und erlebt haben in den letzten Jahren?
Ich glaube, es sind parallele Entwicklungen. Ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, es gäbe kein Bewusstsein für Antisemitismus und Rassismus in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt gleichzeitig auch die entgegengesetzte Entwicklung. Man muss sich ja nur diese ganzen Demonstrationen anschauen, die ermöglicht worden sind in letzter Zeit gegen die Corona-Maßnahmen und diese Verbindung zu sehen von Antisemitismus und der Gegnerschaft gegen die Corona-Maßnahmen, das sollte einem wirklich, wirklich zu denken geben, wenn deutsche Staatsbürger mit Judenstern auf Demos kommen, auf denen ungeimpft steht, oder Impfen macht frei, der Slogan auf T-Shirts und Masken, wenn sie dann welche getragen haben, ne? Also oder auf T-Shirts stehen. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich sicher auch an diesen Auftritt von der Jana 22 aus Kassel. Mhm. Ich will überhaupt gar nicht auf diese traurige junge Frau jetzt reindreschen, die sich als Widerständlerin wähnt im Sinne einer Sophie Scholl. Aber ich frage mich schon, ist das nur das so ein Symptom, so ein sichtbares Symptom von einem Problem, was wir in Teilen haben. Und da kann man dann auch, glaube ich, nicht mehr sagen, da sind Leute geschichtsvergessen. Nein, das sind, das ist einfach eine andere Auffassung tatsächlich von Geschichte.
Die Frage ist dann natürlich an der Stelle, was hilft dagegen? Man könnte sagen, vielleicht hilft auch gar nichts. Vielleicht gibt es wirklich so einen Grund Antisemitismus, gegen den man nichts tun kann. Gleichzeitig gibt es ja aber auch diese Gedenktage wie diesen heutigen 27. Januar. Der ist ja eingeführt worden. Da gibt es insofern auch heute ein kleines Jubiläum vor 25 Jahren. Das war eine Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Und ich spiele mal ein, wie er es damals begründet hat.
Gedenkstunden allein nehmen nur allzu leicht den Charakter von Pflichtübungen oder Alibi-Veranstaltungen an. Und darum kann es nicht gehen. Die Bürger unseres Landes sollen wenigstens einmal im Jahr selbst über das damals Geschehene nachdenken und vor allem über die Folgerungen, die daraus zu ziehen sind. Das wäre mein wichtigster Wunsch.
Roman Herzog hat das damals gesagt, Gedenkstunden, die zur Pflichtübung werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch dieser 27. Januar dieser Gefahr heute unterliegen könnte.
Naja, dafür müsste es ja erstmal eine Pflichtübung sein. Also mein Eindruck ist ein anderer. Ich finde, dass der Bundespräsident da den Finger in die Wunde gelegt hat. Also ja, natürlich, es darf nicht rituell werden, aber auch ein Ritual hat ja eine Funktion. Ja? Also wenn unsere Verfassungsorgane, der Staat diesen Tag so begeht, wie er ihn begeht, dann hat es eine Funktion. Es hat die Funktion, dass sich das eine Hoffnung einer Funktion, nämlich dass sich das in die Köpfe einbrennt, dass man das nicht vergisst, was passiert ist, dass es weitergetragen wird, dass es offiziell angegangen wird. Das ist gut. Auf der anderen Seite ist dieser 27. als Gedenktag wirklich in der breiten Bevölkerung, in der kollektiven Empathie, wenn Sie so wollen, oder im Gedächtnis, in den Herzen, ist er da wirklich verankert? Mein Eindruck ist ein anderer, ehrlich gesagt. Und dann können Sie natürlich auch sagen, ja, dieses Rituelle, das bringt nichts. Ja, wahrscheinlich bringt es auch nichts. Und trotzdem ist es wichtig. Also muss man sich auch, wenn man jetzt überlegt, dass die Generation der Knoblauchs langsam bald nicht mehr da sein wird, muss man sich überlegen, andere Formen des Gedenkens, um dieses Nie wieder, diesen Gedanken von einem Nie wieder auch lebendig zu halten.
Ein Thema haben wir noch auf dem Tisch, das ich gerne besprechen möchte mit Özlem Topçu, Politikredakteurin bei der Zeit in Hamburg. Und wir haben Rechercheunterstützung. Meine Kollegin Helene Nikita Schreiner ist dazu gekommen. Hallo. Ich muss vorweg erstmal was klären, Frau Topçu. Hatten Sie schon mal eine Schusswaffe in der Hand?
Nee, noch nie.
Nee. Okay, dann frage ich mal. Helene, was war das größte Kaliber, das Sie in der Hand hatten?
Ein Bleistift vielleicht?
Okay, interessante Variante der Schusswaffe. Bei mir war es ein Luftgewehr. Ich glaube, wir kommen jetzt alle nicht in Frage für die Berufsgruppe, um die es geht. Das Bundesjagdgesetz soll novelliert werden. Es ist heute im Bundestag und trotz der nicht vorhandenen Waffenkenntnis hat sich Helene Nikita Schreiner da eingelesen. Was soll denn da überhaupt verändert werden?
Genau, also vielleicht fangen wir erstmal ganz grundsätzlich an. Also was bei der Jagd erlaubt ist, das regelt das Bundesjagdgesetz. Also zum Beispiel, welche Tiere dürfen beschossen werden und auch welche Munition darf dafür überhaupt verwendet werden. Und auf Länderebene, da gibt es dann auch nochmal Landesjagdgesetze. Das Bundesjagdgesetz, das wird jetzt novelliert und das ist das erste Mal seit 1976, also vor 45 Jahren wurde das letzte Mal erneuert. Und die Hauptthemen des neuen Gesetzentwurfs sind jetzt, es soll einen angemessenen Ausgleich zwischen Wald und Wild geben und eine an den Klimawandel angepasste Waldbewirtschaftung soll auch umgesetzt werden. Außerdem auch noch kleine Änderungen in der Jägerprüfungsordnung, die soll nämlich vereinheitlicht werden und es soll auch um neue Munition gehen, also da soll neue Munition verwendet werden, die weniger Blei an die Umwelt abgibt.
Das klingt jetzt erstmal alles ganz gut und sinnvoll, aber ich weiß, Sie haben mir das Stichwort mitgegeben, es gibt verschiedene Initiativen, Tierschutzvereine, Jägerinnen, Jäger selbst, Waldbesitzer, die nicht zufrieden sind. Was sind da so die Hauptkritikpunkte?
Ja, also wie so eine gute Waldbewirtschaftung aussieht, dazu haben natürlich unterschiedliche Interessenvertreter und InteressenvertreterInnen ganz unterschiedliche Meinungen. Aktuell ist die Lage in Deutschland ja so, dass es ein großes Wiederaufforstungsprogramm gibt. Und dieses Wiederaufforstungsprogramm soll eben nicht durch zu große Wildbestände gefährdet werden. Das heißt konkret, aktuell arbeiten ganz viele Försterinnen und Förster daran, neue Bäume zu pflanzen, um die Wälder wiederzubeleben. Und die Rehe, die gefährden diese neuen Baumbestände, denn Rehe und Wild, das sind kulinarische Feinschmecker und die knabbern gerne alles an, was neu ist und was auch interessant schmeckt. In diesem Gesetzentwurf, der sagt jetzt im Wesentlichen, naja, wir müssen den Wald wiederbeleben bzw. verjüngen und das ohne, dass wir Zäune um diese Waldbestände bauen. Und ja, jetzt sind die Jägerinnen und Jäger dazu angehalten, einen jährlichen Mindestabschuss von Wild sich darüber zu verständigen, dass diese Bäume eben nicht angefressen werden können.
Okay, Frau Topczu, das ist natürlich der klassische Konflikt, wenn man, um die Umwelt zu schützen, Tiere töten muss. Dann klingelt es so ein bisschen in den Konfliktlinien, oder?
Ja, ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, dass mir dieses Problem jetzt auch erst langsam bewusst wird. Also, dass da sozusagen zwei Werte, die miteinander verwandt sind am Ende des Tages, auch gegeneinander stehen könnten. Tierschutz und Umweltschutz. Es hängt ja miteinander zusammen, aber kann auch einander entgegenstehen.
Mein Gast in dieser Stunde war Özlem Topçu von der Wochenzeitung Die Zeit aus Hamburg. Die erscheint morgen, Frau Topçu. Dürfen Sie denn eigentlich verraten, was da auf dem Titel ist? Oder ist das so wie bei Schauspielern, die in Serien mitspielen, dass sie nicht verraten dürfen, bevor es dann wirklich gezeigt wird?
Ich weiß gar nicht, ob es da eine Regel gibt, aber ich sage jetzt einfach mal, lassen Sie sich überraschen.
Das machen wir. Ich sage danke, Frau Topçu, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen.